Ja, dieses Lied ist mir vor ein paar Tagen begegnet, genauer gesagt auf SWR 3. Und der Kieran kannte es dann, als ich es vorhin mal zum Soundcheck habe einspielen lassen. Das war ein Hit in den 85er Jahren. Und Talking Heads, eigentlich ein tolles Lied. Aber der Text ist so, Road to Nowhere heißt es. Ich will es dem Lied nicht unrecht tun, es geht ja auch noch weiter dann und es wird etwas differenzierter. Aber Road to Nowhere, come on in. Und das ist mir dann noch für die, weil ich den Predigtthema schon hatte für heute, dachte ich, ist eigentlich ein interessanter Einstieg. Road to Nowhere, Straße auf der Straße ins Nirgendwo. Ist das das, was wir haben? Straße ins Nirgendwo. Oder haben wir eine Straße, die ein Ziel hat? Wir sind unterwegs. Das Unterwegssein, das Weglaufen ist eine Metapher, ein Bild, was in unserer Sprache sehr häufig vorkommt, wenn man das sich ein bisschen nachguckt. Ganz erstaunlich. Das Leben wird ja als eine Reise verstanden oft. Ne? Und wir sprechen ja auch vom Lebensweg. Und ganz viele profane Bezüge, man kann natürlich sagen, vom Weg her, Dienstweg, Handelsweg, Radweg, Norwegen, irgendwie so halt. Ne? Aber wenn wir das mit unserem Leben verknüpfen, merken wir mal, wie das Unterwegssein, das Reisen, der Weg, wie das unser ganzes Durchdenken und unsere Sprache auch durchzieht. Wir sprechen von einem Lebensweg, wie gesagt, von einem Leidensweg vielleicht. Einfach ein paar Beispiele. Manche Situationen sind ausweglos. Wir kommen an eine Wegkreuzung in unserem Leben. Wir haben Weggefährten, Wegbegleiter vielleicht. Der Weg ist ein steiniger oder wird kein leichter sein. Xavier Naidoo. Es gibt Wegelagerer, die uns auflauern. Menschen, die uns Hindernisse in den Weg legen. Also ihr merkt, unsere Sprache beschäftigt sich sehr viel mit dem Weg, der unterwegs sind. Unterwegs, da steckt es auch drin, ne? Oder in Bewegung. Auch da ist der Weg mit drin. Wir sind auf einem Irrweg vielleicht, auf einem Holzweg oder vielleicht auch an einem Scheideweg, so rum oder so rum. Oder vielleicht diese schöne Sprachschöpfung, Weg hast du aller Wegen. Aus dem Lied heißt es wieder so, befiehl du deine Wege. Weg hast du aller Wegen. Wir sind auf einem Weg, definitiv. Man kann den aktiv gestalten und sagen, ich bin aktiv, bewusst unterwegs, ich mache was draus, ich will auch etwas tun darauf, auf diesem Weg. Man kann auch den passiv meinen, vielleicht nur aussitzen zu können. Da fällt mir so ein, in der Frankfurter Messe gibt es 1,5 Kilometer Laufband, da kann man sich einfach draufstellen und passiv denken, man legt jetzt keinen Weg zurück und doch wird ein Weg zurückgelegt. Und auch wenn du dein Leben einfach vorbei flutschen lässt und es aussitzen möchtest, du legst einen Weg zurück, ob du willst oder nicht. Aber besser wäre es, ihn aktiv zu gestalten. Israel war auch auf dem Weg. Überhaupt die ganze Bibel ist letztendlich ein Wanderbuch. So viele waren permanent unterwegs. Paulus, Abraham, Jesus war Wanderprediger. Wandern, unterwegs sein, ist ein biblisches Motiv. Und auch das Volk Israel, bevor es ins verheißene Land kam, die Zusage zu Abraham vorher, zieh aus eines Tages, mach dich auf den Weg in ein verheißenes Land. Sie fingen eigentlich an, ein Volk zu werden, erst in Ägypten. Eigentlich war es ja nur eine Familie ursprünglich gewesen, die nach Ägypten gekommen war. Und dort erst wurden sie über Generationen zu einem großen Volk. Und dann eines Tages geschieht das Wort des Herrn, jetzt macht euch auf den Weg ins verheißene Land. Und interessant, dass Gott nicht immer, auch in unserem Leben, nicht immer den kürzesten Weg wählt. Abkürzungen gibt es sowieso nicht, aber er wählt auch nicht immer den kürzesten Weg. Wenn wir uns das anschauen bei Israel ins verheißene Land, es wäre viel kürzer gewesen, an der Küste entlang zu gehen. Aber er wollte, dass sie durch die Wüste, Sinai und so weiter, auf diesem Umweg oder längeren Weg, Wüstenweg, ins verheißene Land kommen. Er hat übrigens auch begründet, warum es nicht der kürzeste Weg war. Da wohnten nämlich die Philister. Und da heißt es, Oder er sagte, das würdet ihr nicht ertragen. Das würdet ihr nicht ertragen, die Philister. Das überfordert euch. Deswegen führt uns Gott manchmal auch einen weiteren Weg, nicht den kürzesten, weil uns der kürzeste Weg vielleicht manchmal überfordern wird. Es wäre zu viel für uns. Eigentlich die Reise ins verheißene Land hätte noch mal gute 2 Monate gedauert. 40 Tage noch am Bundesberg, Gesetze und so weiter. Und dass dann 40 Jahre und 2 Jahre oder ähnliches draus wurden, ist dann unser Ungehorsam. Und sowas bei Israel auch. Und Israel ist ja für uns wie so eine Metapher. Vieles, was Gott mit Israel schreibt, ist im Grunde, spiegelt das schon die Heilsgeschichte oder zeigt schon in die Heilsgeschichte hinein. Und auch wir sind in einem Land, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wir sind auch auf einem Weg ins verheißene Land. Wir alle, hoffe ich doch heute Morgen. Wir sind unterwegs auf dem Weg in die ewige Heimat, ins verheißene Land. Und der Weg ist wichtig, den wir gehen, aktiv gestalten. Aber wir sagen ja manchmal so, der Weg ist das Ziel. Das stimmt in diesem Fall. Das ist ein schöner Spruch, der hört man ja häufig so. Das soll ja manche so ein bisschen relativieren oder schön machen. In unserem Fall ist der Weg nicht das Ziel. Überhaupt nicht. Unser Ziel ist oben. Ja, und wichtig ist, dass ich auf diesem Weg nicht verlustig gehe, nicht abkomme, sondern dass ich ankomme. Der Weg ist diesmal nicht das Ziel. Und als Gott Israel nicht den kürzesten Weg geführt hat, sondern durch Sinai, Wüste und so weiter, auch für uns deutlich, er mutet uns, wie Israel damals, ab und zu Wüstenzeiten zu. Auch Bedrohungen, bei Israel waren es die Ägypter. Auch mal Versorgungssorgen, wie geht's weiter? Das war das Manna bei Israel, ne? Was sollen wir morgen essen? Wie geht es mit mir weiter? Wird es reichen? Er mutet uns manchmal auch Versuchungen zu, oder sie kommen, liegen an unserem Weg, wie das goldene Kalb. Israel hat viele Prüfungen nicht bestanden oder sie auch an sich herangezogen, herangelassen, das goldene Kalb. Oder Konflikte. Mose hatte richtig Stress mit seinen Co-Leitern, Aaron und Miriam. Oder auch Israel, sie hatten viele Streit untereinander. Mose war ja, wisst ihr, ziemlich mit beschäftigt, die Streitereien permanent zu schlichten. Stand ihm hier oben, hat ihn überfordert. Und so sind wir auch oft unterwegs als Christen ins verheißene Land. Und Gott mutet uns einiges zu. Aber er führt immer. Und vielleicht das Beispiel Israel lädt uns ein, heute Morgen uns bewusster und intensiver über unseren Weg mal nachzudenken. Wir sind auf dem Weg mit Gott, aber wir sind natürlich genauso auf dem Weg zu Gott. Wir sind mit ihm unterwegs, aber wir bewegen uns auch zu ihm hin. Wie gesagt, nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel, könnte man sagen. Der Weg ist entscheidend, damit wir auch ankommen. Ich möchte 2 Dinge, bevor ich dann noch ein bisschen einsteige, vorher noch mal klären. In Bösingen, meine Frau und ich, wir waren da spazieren, da steht so ein Stein und da steht drauf, es gibt viele Wege, wähle den richtigen. Ja, also irgendwie ein toller Spruch, oder? Also ich nenne diese Sprüche so Facebook-Kühlschrank-Sprüche, die klingen irgendwie gut und der Nährwert ist irgendwie ziemlich null, oder? Also ja klar, gibt es viele Wege und wähle den richtigen, ja klar. Kann man es auch auf Facebook posten, aber hilft mir nicht wirklich weiter. Und doch stellt sich für mich, oder möchte ich noch mal am Anfang dieser Predigt klar sagen, viele Wege zu Gott gibt es nur einen Weg. Und das möchte ich einfach noch mal einlocken, einrammen. Als Jesus mit seinen Jüngern spricht und sagt, ich werde bald weggehen und die Städte zubereiten und viel Raum und vorbereiten, dann sagt dann Thomas, wie können wir den richtigen Weg dorthin wissen? Und dann kommt diese Aussage von Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir heute über den Weg sprechen, möchte ich nochmal sehr, sehr deutlich machen, es gibt nicht viele Wege zu Gott, es gibt nur einen einzigen und der geht über Jesus Christus. Und das Zeugnis möchte ich in jedem Fall heute Morgen wieder hineinlegen, dass wir da überhaupt keine Irrtümer haben, wenn wir über den Weg sprechen, auf dem wir unterwegs sind, unseren Lebensweg. Und ich laufe den Weg deiner Gebote, ein Wort aus dem Psalmen, das soll für mich wie so ein Bekenntnis sein. Das möchte ich auch heute Morgen wieder festmachen in meinem Leben. Herr, ich laufe den Weg deiner Gebote. Du bist der Weg, ich laufe den Weg deiner Gebote. Ich sagte eben schon, die Bibel ist ein Wanderbuch und die Psalmen sind so richtige Wanderlieder. Da kommt so oft was vor mit Weg und Weise und Laufe und dies und jenes. Es ist wirklich spannend, sich damit zu beschäftigen. Ich laufe den Weg deiner Gebote, da bleibe ich dabei. Und dann, nebenbei, es ist nicht das Ziel, mein Ziel zumindest, dieses Leben zu optimieren. Ich liebe dieses Leben, es macht Spaß, es zu leben. Aber es ist nicht mein Ziel, nur dieses Leben zu optimieren und möglichst lang zu leben. Eigentlich bin ich nur auf der Reise, ein Heimatloser gewisserweise, ein Durchreisender. Ich bin manchmal ein bisschen erstaunt, wenn ich so mitbekomme, wie manche Christen so an ihrem Leben kleben, als gäbe es kein Morgen, versteht ihr? So, da wird diskutiert über das Lebensalter und ob wir nicht doch 120 werden können, steht doch irgendwo und so. Ne? Warum eigentlich? Also ich freue mich, wenn wir lange leben, überhaupt keine Frage, aber ich frage mich immer, wo sind da die fehlenden Informationen oder was? Es geht ja nicht um dieses Leben, ne? Das ist gut, wenn es verläuft und ich möchte auf dem Weg ankommen, unbedingt. Und eine zweite Sache möchte ich noch klären, bevor ich nochmal dann auf diesen Wanderführer sozusagen komme für unseren Weg. Gott hat einen Plan für mein Leben. Diesen Weg muss ich immer wieder finden und nicht davon abweichen. Ja. Seid ihr auch so ein bisschen vielleicht aufgewachsen oder erzogen oder geprägt worden theologisch? Wir haben uns vorhin in der Pause Kieran unterhalten und er hat mir auch gesagt, ich habe die Predigt ja vorhin schon mal gehalten, gell? Er hat es auch erlebt, ne? Dass er damit aufgewacht ist. Und was das für ein Ringen war, ich weiß auch aus meiner Jugendzeit, ne? Da war das ein richtig klares Dogma. Gott hat einen Plan für dein Leben und es gibt genau eine Spur und die musst du finden und da drin sein, eingeloggt. Und wenn du das nicht findest, bist du auf einem Abweg. Und dann schreibt der Herr natürlich auf den krummen Linien gerade, das kennen wir doch alles. Ne? Aber schau wieder, dass du auf den richtigen Weg zurückkommst. Ne? Das hat mir zumindest damals, wir haben es ja ernsthaft gemeint, verstehe, wir wollen dem Herrn folgen von ganzem Herzen. Der Plan für mein Leben, was ist jetzt genau das? Ne? Und wie finde ich denn, der Herr schweigt und redet nicht. Ne? Und wir merken ja auch selber, wenn wir diese Theologie vertreten, dass wir sie nicht konsequent vertreten, weil es ist der Weg, der Plan Gottes, der Wille Gottes für mein Leben. Das greift ja anscheinend erst ab einer gewissen Gestaltungshöhe. Ne? Vielleicht bei der Frage des Ehepartners, vielleicht beim Beruf, welche Schule oder so, irgendeine Bibelschule, irgend sowas. Ne? Da auf einmal fragen wir dann, wenn wir dieser Theologie folgen, nach dem Willen Gottes, nach dem Plan, dem exakten Plan, gibt nur einen richtig und einen falsch und viele falsch, ein richtig, viele falsch. Ja? Und erstaunlicherweise besuche ich heute Nachmittag Tante Erna oder Tante Bertha, das entscheiden wir dann selbst. Also ihr merkt, oder welche Farbe hat mein Auto, welche Partei wählen wir. Da auf einmal merkt ihr, dass wir da gar nicht konsequent sind. Ne? Wir fragen ja nach dem Willen Gottes erst ab einer gewissen Höhe, vielleicht da, wo wir dann selber ein bisschen unsicher werden. Kann ja auch sein. Ne? Das ist ja ganz interessant, psychologisch. Ne? Da wollen wir uns ja da ein bisschen wegmogeln und suchen dann nach Zeichen, weil wir uns nicht trauen, selbst zu entscheiden. Vielleicht ärgere ich damit ein paar Leute jetzt hier, wenn ich sage, Gott hat, reißt es bitte nicht aus dem Zusammenhang, den Satz jetzt, aber wenn ich mal sage, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Du hast es vorhin auch gesagt, Gott hat einen Plan für, wunderbar, und ich bin nicht auch voll mit dabei. Ne? Es ist ein, er hat einen Weg für uns, ne? Und immer wieder fügt er die Dinge wunderbar. Ne? Aber es ist nicht dieser Plan, dem wir nur genau hinterherlaufen, sondern das Wort Gottes. Wie geht es denn richtig oder wie wäre denn die Möglichkeit? Das Wort Gottes ist ein Korridor. Und links und rechts geht es darüber nicht hinaus. Das ist ganz klar. Das sind die Weisungen und die Gebote Gottes. Und in diesem Korridor habe ich an vielen Gelegenheiten den Freiheit, den Freimut, geleitet durch den Heiligen Geist und die Augen zum Herrn, meine Entscheidungen zu treffen. Ja, und dann ist es nicht unbedingt eine Frage von richtig und falsch, sondern ist es geistlich, ist es göttlich, ist es sein, seinen Weg letztendlich. Ich möchte euch da Mut machen, da auch ein bisschen kühner zu werden. Wir sprechen so oft davon, dass wir den Heiligen Geist haben und dass er unser Denken durchzieht, unseren Verstand, unsere Nüchternheit, unsere Weisheit, all das soll doch vom Heiligen Geist durchzogen sein. Dann lass uns doch auch mutig Entscheidungen treffen. Ja, entscheide dich, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja für manche schon der erste Schritt. Ne? Entscheide dich, Entscheidungen zu treffen. Für unsere Wegreise ist entscheidend, und das ist für mich nochmal ein Punkt, dass wir zulassen, dass der Herr uns erforschen darf. Psalm 139, erforsche mich, Herr, erkenne mein Herz, prüfe, wie ich es meine. Manchmal sind wir uns sicher, wie wir es meinen, dass wir es wüssten. Und ich entdecke bei mir, weiß nicht, wie es bei dir ist, immer wieder, dass ich vielleicht sogar von mir glaube, meine Motive sind ehrlich und lauter und recht und die anderen Leute loben mich auch und finden es gut und so. Und doch habe ich so ein bisschen meine vielleicht Agenda oder kann sie gar nicht richtig durchdringen. Ne? Und dann wenn dann Gott in mein Leben hineinleuchten darf und ich ihn auffordere, bitte, prüf mich mal. Was sind denn eigentlich meine Motive? Was triggert mich? Was treibt mich an in meinem Beruf? Warum bin ich da so besessen? Prüfe mich, Herr. Erforsche mein Herz und zeig mir mal, wie ich es meine. Nicht, wie ich es mir meine. Ich bin ein schlechter Selbstprüfer. Und auch meine Mitläufer sind nicht immer die besten Spiegelhalter. Prüfe mich, Herr. Und dann heißt es ja auch dort, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Da haben wir wieder den Weg. Und leite mich bitte auf ewigem Weg. Prüfe mich, Herr. Wer sich dem Licht Gottes aussetzt, der wird richtig durchleuchtet. Und zweiter Punkt noch, bevor wir kurz in diesen Wanderführer reingehen, starte mit leichtem Gepäck. Das gilt einfach immer und grundsätzlich. Paulus schreibt, lass uns alles ablegen, was uns beschwert. Einmal die Sünde, die uns umstrickt. Die Sünde, die sich immer wieder breit macht in unserem Leben. Wie leichte Spinnfäden, kaum spürbar. Ich könnte sie noch wegsprengen. Legt sie sich um meinen Körper. Ne? Ich kann mich noch gut bewegen, ich stehe. Und dann werden es immer mehr. Und das ist das Bild des Umstrickens. Und auf einmal bist du stehst noch. Aber du bist nicht mehr beweglich vor Gott. Lass uns ablegen, alles, was uns beschwert, die Sünde, die uns ständig umstrickt. Manchmal ist es in unserem Leben so wie bei einer Festplatte. Wir löschen Dateien, aber eigentlich sind sie immer noch auf der Festplatte. Hier, manche wissen das, ne? Die sind zwar gelöscht im Explorer, in der Dateiverzeichnis, aber du könntest sie sogar, wer sich auskennt, kann sie wieder hervorholen, weil sie nur umbenannt oder wie auch immer jetzt. Ich bin ja kein Fachmann, ne? Und deshalb wird auch die Festplatte oft voller, obwohl wir doch ständig löschen. Und so ist in unserem Leben auch oft. Ne? Wir haben Begebenheiten, Erfahrungen gemacht, da ist uns jemand über die Leber, da ist uns Unrecht geschehen, oder ich meine es zumindest in meiner Wahrnehmung. Das sind üble Geschichten in meinem Leben passiert, objektiv. Und ich habe sie verarbeitet, ich habe vergeben und ich denke und dachte, es sei jetzt weg. Und dann merke ich doch bei den Triggergelegenheiten, wenn mir vielleicht diese Person wieder mal kommt oder ähnliche Situationen, auf einmal ist die Datei doch wieder da. Und sie sind nicht wirklich gelöscht. Anders als bei Gott, der sagt, ich vergebe dir, versenke im tiefsten Meer, als wäre es nie gewesen. Das finde ich so ein Hammer. Ja. Und deswegen, wenn Paulus sagt, mit leichtem Gepäck, lass ablegen, was dich beschwert, geh nochmal in dein Verzeichnis hinein, ne? Sind da auch gegenüber deiner Frau, deinem Ehepartner, vielleicht deinem Mann? Ich dachte, das hätte man vor 20 Jahren geklärt und auf einmal kommst du wieder mit dieser Nummer. Ja? Nicht gelöscht? Nee. Ja. Lass uns ablegen, was uns beschwert. Und dann heißt es dort im Hebräerbrief, dann stärkt er die müden Hände und die wankenden Knie. Und wir machen wieder das Wegbild, wir machen sichere Schritte mit unseren Füßen und wir sind nicht wie ein Lama, der straucheln kann. Sondern wir sind wie jemand, der gesund werden möchte. Möchtest du gesund werden an Leib, Seele und Geist? Ein Weg ist, dein Datenverzeichnis mal richtig durchforsten zu lassen. Das muss mal wenn man es komplett löscht, neu aufgesetzt werden. Irgendwie. Neu formatieren, genau. Der Heilige Geist muss uns neu formatieren. Komplett. Löschen ist zu wenig. So, jetzt unser Wanderführer auf unserem Weg. Ich habe 9 kleine Punkte, die dauern nicht so lange. Die will ich euch kurz zeigen. Die tun uns gut auf unserem Weg, wenn wir die beachten. Wir brauchen Wegzehrung, Proviant. Dann ist die Frage unserer Motivation und Ausrüstung. Thema Wegbegleiter. Wie gehen wir mit Wegkreuzungen um? Hindernisse poppen auf unserem Weg. Was damit? Manchmal werden wir müde, ausgelaugt, können nicht mehr. Wunder am Weg, Sehenswürdigkeiten, würde ich das mal so nennen. Wunder am Weg und das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, ankommen. Wegzehrung, Proviant. Dein Wort ist meine Speise, wurde mir zur Speise, ward meine Speise. Das ist für mich der zentrale Lieblingsvers, Jeremia. Ich habe ja mal eine ganze Predigt drüber gehalten, über gesunde Ernährung. Das will ich jetzt nicht vertiefen oder wiederholen oder so ähnlich. Aber ich möchte dir das wieder ans Herz legen. Schau, dein Wort, Gottes Wort, ist deine gesunde Speise. Viele von uns sind Wiederkäuer, also die nehmen das auf, was andere schon vorgekaut haben. Ja, und wir hören viele Predigten im Internet, das ist alles super und alles toll. Und da spricht einer über einen Vers eine Dreiviertelstunde. Und warum kann man den Vers denn eigentlich nicht direkt lesen? Du verstehst ihn doch auch. Muss man da eine Dreiviertelstunde drüber sprechen? Also ich möchte dich ermutigen, mal diese Powersnacks selber zur Hand zu nehmen, ja, und ordentlich reinbeißen und verdauen. Nicht alles ist leicht verdaulich, klar, aber du schaffst es. Und der Heilige Geist wird es dir eröffnen. Ich möchte dich heiß machen, das Wort Gottes zu lesen. Ja. Es ist meine Speise auf meinem Weg. So oft ich es empfing, sagt sein Wort. Das sollten wir nicht sparen, damit wir bei Kräften bleiben. Nicht nur Vorgekautes nehmen, nicht nur Instantfutter, sondern selber kauen. Die Motivation und die Ausrüstung, man überschneidet sich so manchmal ein bisschen. Ich habe vorhin gesagt, Gott hat nicht diesen dezidierten Plan, den es nur zu finden und abzugehen geht. Aber wir brauchen natürlich diese Sensibilität für Gott, diese Aufmerksamkeit, nicht dösig auf unserem Weg. Weil er sagt, ich will dich unterweisen auf deinem Weg. Jawohl, da gibt's Ansagen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt ohne Ansagen unterwegs wären. Bitte nicht falsch verstehen. Ne? Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Genau das brauche ich doch so oft. Den Weg, welchen Weg soll ich gehen? Und dich will ich, sagt der Herr, mit meinen Augen leiten. Da muss man sehr aufmerksam sein. Wenn der Herr dich mit seinen Augen leiten möchte, da kann man nicht nach unten schauen, da muss man nach oben schauen. Wie ist so deine Blickrichtung? Wenn dein Leben, seine Lebensphilosophie, schaust du nach oben oder schaust du nach unten? Oben leitet er dich mit den Augen. Und zur Ausrüstung gehört auch, dass wir eine Lampe dabei haben. Vielleicht geht es mal durch die Nacht, durchs Tal, durch den Wald. Bist du bereit, dass das Wort Gottes dir leuchten darf? Es leuchtet mir, wohin ich gehe, ist ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes erleuchtet meine Fragen, meine Ungewissheiten, meine Orientierungslosigkeit manchmal. Wenn ich nicht weiß, im Korridor des Wortes Gottes, wie soll ich entscheiden, wohin soll ich gehen? Und dann nochmal, auch von Jesus jetzt her, er hat es genauso betont, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Hier sagt Jesus, sagt jetzt weniger mit der Sünde, sondern mit dem Rausch und dem Saufen und den täglichen Sorgen. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Die täglichen Sorgen, die dich auch auf den Herrn wegwerfen sollte, beschweren mich auch. Also, lass uns mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Und dann, wenn wir unterwegs sind, vielleicht bist du so ein Einzelgänger im Glauben, so ein Lonely Wolf, so ein einsamer Hirsch, ja, weil du vielleicht schlechte Erfahrungen mit anderen Christen gemacht hast. Und die sind ja auch manchmal anstrengend. Ja, finde ich auch, ab und zu mal. Ja, die Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Doch ist es nicht gut, auf dem Weg zum Himmel alleine unterwegs zu sein. Oder sich nur mit 2-3 Leuten zu umgeben, die zu einem richtig passen, die gleiche Theologie und Sprache haben. Es ist gut, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Wegbegleiter haben, Wegfreunde, Weggefährten. Das muss ja nicht der ganze Weg sein. Ja? aber mal wieder für eine Strecke. Du sagst, du bist mir eine Hilfe, ich danke dir. Du ermutigst mich, du tröstest mich, du gibst mir Kraft. Du bist ein Wegbegleiter für mich. Und natürlich dann umgekehrt die Frage, wo kannst du für jemanden ein Wegbegleiter sein? Wir wollen ja nicht nur empfangen, nehmen, sondern auch geben. Und wir haben uns gegenseitig, du hast viel zu geben. Du hast richtig viel zu geben. Wem kannst du ein Wegbegleiter sein? Und wo brauchst du einen Wegbegleiter? Wir brauchen andere. Sei nicht zu stolz für Hilfe. Du bist ein toller Typ, klar. Und du hast die Sachen ziemlich im Griff, oder? Sei nicht zu stolz zur Hilfe. Du weißt noch nicht alles. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Oder ich habe das so ein bisschen übersprungen. Macht euch oder ich möchte es nochmal betonen. Macht euch gegenseitig Mut. Helft einander im Glauben. Wir brauchen Hilfe und die Lasten gemeinsam tragen. Ist die halbe Last getragen. Und haltet entschlossen zusammen auf dem Weg. Auch ganz wichtig. Nicht in Streit geraten, denn wir haben ein gemeinsames Ziel. Und ich sage es immer wieder gerne in diese aktuelle Zeit gerade hinein, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringe, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe, richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Gerade diese Zeit, die uns so polarisiert, auch in unseren Wahrnehmungen, in unserem Verständnis, auch als Christen, spreizen die Meinungen mächtig auseinander. Und da gibt es einen Trittbrettfahrer, der das im Moment clever nutzt, um Keile, nicht nur einen, sondern viele kleine Keile, das ist ja viel gefährlicher. Ja, ein großer Keil ist nicht so, kann man gut identifizieren, aber die kleinen Keile, die Füchse, die er zwischen uns treibt, ne, und der eine denkt so, der andere so, und dann kann man, und es ist extrem, und man kann sich nicht mehr drüber unterhalten, und merkt ihr das auch gerade so, wie das sich polarisiert und den Leib Jesu auseinandertreiben möchte? Sollten wir bitte registrieren und nicht zulassen. Paulus hat ja vorne dran gesagt, wisst ihr was, wie meine Freude vollkommen wäre. Das ist eigentlich der Satz davor. Und dann kommt das eben, halte zusammen, entschlossen zusammen. Dann wäre meine Freude vollkommen. Und dann kommen wir an die Wegkreuzungen. Das ist vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Wir brauchen Mut zu Entscheidungen. Für manchen von uns ist schon, entscheide dich, Entscheidungen zu treffen. Das ist schon die erste Entscheidung, ne? Weil manche das gar nicht geübt sind im Entscheidungen treffen. Und Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Was hast du für einen Geist? Der Mut, des Mutes, der Kraft, der Liebe, der Barmherzigkeit in deinen Entscheidungen. Wir haben nicht einen Geist der Ängstlichkeit, bitte. Wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit ist auch wichtig. Ja? Besonnenheit. Sei mutig, denn so glaube ich, dass du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da kann natürlich noch mehr werden und es ist nicht alles komplett durchzogen und durchdrängt. Aber auf der Basis gehe ich doch mal mutig los. Und dann nochmal die Erinnerung an den Bibelvers, verspricht ja der Herr, ich will dich unterweisen, ich werde dich leiten mit meinen Augen. Glaub dem doch einfach. Und dann kommen die Hindernisse auf dem Weg. Wie gehe ich mit denen um? Ich kann natürlich mit dem Kopf durchs Hindernis, durch die Wand, stoße ich mir Schädel blutig, Hörner ab, Kopfschmerzen. Ich kann auch jedes Hindernis umgehen, machen ja auch manche, ne? Weichen allem aus, was anstrengend wird, Hindernis. Ich habe vorhin gesagt, der Herr hat die Wüsten, die Strecke des Volkes Israels mit all diesen Parametern durchaus gewünscht. Er hat ihnen nicht, gab ihnen nicht den kürzesten Weg, weil er wollte, dass sie Glauben lernen. Eine Idee, wie wäre es mit Gott? Ich sag, kann jetzt nicht genau sagen, wie das wäre in deinem Leben konkret, aber es ist eine Option. Wie wäre es denn auf der Basis dieses Wortes, einfach mal ein Hindernis zu überspringen? Ist ja mal denkbar. Warum nicht? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und dann auch die Verheißung, er passt doch auf mich auf. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, auch wenn es mir manchmal auf dem Weg so vorkommt. Ja. Und du wirst dich nicht an einen spitzen Stein stoßen. Und die Sonne wird dich nicht stechen am Tag und der Mond nicht in der Nacht. Immer wieder das Glauben. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Das sind so gigantische Worte, die müssen wir richtig festspannen, durchkauen. Und manchmal, wenn wir die Hindernisse trotz Überspringungsversuchen und all dem nicht verstehen, möchte ich euch auch daran erinnern, dass er sagt in Jesaja 55, bei all deiner Cleverness und beim Heiligen Geist, den du hast und so weiter, es bleibt dabei, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Es bleibt immer ein Abstand, ein heiliger Abstand, ein großartiger Abstand, Heiligkeit zwischen mir und Gott. Wir werden manchmal so gelehrt, als könnten wir Gott beherrschen, mit unseren Gebeten triggern und ihm geistlich den Arm umdrehen, wenn wir die richtigen Gebetstricks drauf haben. So muss er hören, dann kann er gar nicht anders. Das kann ich nicht teilen, diese Ansicht. Es ist schon eine Frage, wie wir erhörlich beten können. Das ist schon richtig. Aber Gott bleibt immer Gott. Gott bleibt immer Gott. Und er lässt sich nicht austricksen, auch nicht mit Gebetskniffen. Entweder er will, dann tut er es auch. Dann kann ein ganz zartes und schwaches Gebet genauso wirksam sein wie viele Worte. Er steht übrigens nicht so auf viele Worte, wissen wir ja sowieso. Ne? Ich muss ihn nicht überzeugen oder bequatschen oder irgendwas. Er weiß es eh schon. Und dann kommen Phasen auch mal der Müdigkeit, wie jetzt vielleicht bei uns auch, gerade jetzt um 11:30 oder so, der Orientierungslosigkeit. Ich habe kürzlich ein Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen, das heißt der Salzpfad. Es gibt in Großbritannien den Southwest Coast Path. Das ist ein Fernwanderweg, über 1000 Kilometer lang. Eine anstrengende Langstreckenwanderung. Und da habe ich gelesen, wenn man den geht, England ist ja ein Küstenland, es ist kein Strandspaziergang, sondern man hat 4-mal den Mount Everest bestiegen, was die Höhenmeter angeht, wenn man diese 1000 Kilometer abgewandert ist. Ne? Und das Buch ist von einem Ehepaar, das gibt es wirklich, also es ist kein Roman oder so, die leben. Die haben durch eine Bürgschaft alles verloren, ihre ganze Farm und so weiter, obdachlos, nur noch 30 Pfund Armenhilfe irgendwie so überwiesen. Und die haben sich dann auf diesen Weg gemacht, mit dem Zelt und immer geschaut, was sie zu essen kriegen können. Hunger, Durst, Mangel, Krankheit, der Mann war sterbenskrank von der Diagnose her. Aber was ich beeindruckend fand, sie hatten immer das Ziel vor Augen. Wir wollen diesen Weg schaffen. Kein Vergleich mit unserem Ziel, ja. Aber ich fand es trotzdem ermutigend, wie sie das durchgestanden haben. Diese 1000 Kilometer, und sie waren richtig elend, sie haben Hunger gehabt, Durst, ohne Unterkunft, ohne Geld. Der Salzweg, der Salzpfad. Manchmal müssen wir richtig die Zähne zusammenbeißen, wie diese beiden Leute, und schauen, dass wir durchhalten und dass es vorübergeht und dass wir ankommen am Ziel. Denk an das Ziel. Vor allen Dingen wissend, unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind eigentlich nur gering und von kurzer Dauer, sagt der Herr. Aber sie bewirken eine unendlich große Herrlichkeit, die dann ewig andauern wird. Und er gibt neue Kraft zu laufen, den Erschöpften neue Kraft. Es ist manchmal schwer einzukauen, das Wort. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Den Kraftlosen reichlich Stärke. Das ist ein kraftvolles Wort, aber auch ein zartes Wort. Sie laufen dann schnell, ohne zu ermüden, auf unserem Weg. Sie gehen und werden nicht matt. Herr, gib mir als Erschöpftem neue Kraft. Gib mir als Kraftlosem neue Stärke. Man muss Verheißungen ausbeten. Man muss Verheißungen ausbeten. Auf deinem Weg, auf meinem Weg, gibt es dann auch wunderbare Sehenswürdigkeiten. Das sind die Wunder, die Gott in unserem Leben schenkt. So viel Schönes. Gottes Wege sind wunderbar. Gottes Wege sind erstaunlich wunderbar. Auch wenn wir nicht alles gleich verstehen. Mut auch zum Nichtverstehen. Das steht fest, halte ich fest, er tut Wunder. Den Weg, den er uns beschreibt, der ist heilig. Und ich sage nur, wo ist so ein mächtiger Gott wie du? Und du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der Wunder tut. Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Oder mehrere? Ich brauche 2. Gerade aktuell jetzt, versteht ihr, so in den nächsten mittelgroße Wunder, so ungefähr. Ja, also wir sind da gemeinsam, Am Beten versteht ihr also jeder in seinem Denkkreis, in seinem Lebenskreis, wir brauchen Wunder. Und wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wo ist so ein Gott? Es gibt nur einen, der Wunder tun kann. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Auf Wunder warten lernt Vertrauen. Und das ist eine ganz interessante Übersetzung hier. Korinther, Paulus. Da schreibt Paulus, wir haben wirklich Vernichtendes erlebt. Schiffbrunnen, die ganzen Sachen, die Stories, die er erlebt hat. Wir haben Vernichtendes erlebt. Und doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der sogar die Toten auferwecken kann. Da wird diese Dimension deutlich, was Gott alles kann. In deinem Leben ist vielleicht auch Dinge, das Gefühl, es vernichtet mich gerade. Vernichtendes erlebt, doch auf diese Weise habe ich gelernt, nicht mir selbst zu vertrauen, sondern Gott, der Tote auferwecken kann, der auch meinen Gebeinen wieder zum Mitleben bepustet. Und diese Hiob-Stelle gefällt mir auch gut, die ich euch noch mitgebracht habe. Brauchst du ein Wunder? Ja, Gottes Wege sind erstaunlich wunderbar. Dann heißt es hier, er tut große Dinge, die nicht zu erforschen sind und Wunder, die nicht zu zählen sind. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Er geht an mir vorüber, ohne dass ich es gewahr wurde. Und er wandelte vorbei, ohne dass ich es merke. Manchmal ist der Herr ganz nah und wir merken es gar nicht. Er geht an dir vorüber, damals wie bei Elia, als er vorbeikam im Sturm und dann war er im Säuseln, ne? Ganz still war er. Er ist dir manchmal näher, als du glaubst. Er ist definitiv nicht weit weg, auch wenn es sich so anfühlt gerade. Er wandelt vorbei an mir, ohne dass ich es merke. Komm zum Schluss. Das Wichtigste ist letztendlich, da nicht der Weg das Ziel ist, sondern das Ziel das Ziel, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Keep your, reimt sich im Englischen so schön, keep your eyes on the price. Immer die Augen auf den Preis ausgerichtet. Und das haben die Urahnen des Glaubens auch schon gewusst, die das Ziel von ferne angeschaut haben. Und die gesagt haben, wir sind hier Gäste und Fremde auf der Erde. Wir halten nach der Heimat Ausschau. Volle Konzentration auf das, was vor mir liegt, auf diesen Weg. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Es sind so viele Dinge, die uns ablenken. Volle Konzentration auf unserem Weg mit Gott. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Meine Blicke voll auf Jesus. Da haben wir das Wort Weg wieder. Er ist der Wegbereiter. Er ist der Wegbereiter des Glaubens. Er ist uns auch vorausgegangen ans Ziel. Und das Wichtigste dann natürlich, ankommen. Ja, wenn du nur ein toller Wegtyp warst, das reicht eben nicht aus. Ankommen ist entscheidend. 2020 war ein verrücktes Jahr. Ihr wisst schon, was ich meine. 2021 fing auch so an. Wir stecken noch mittendrin. Wie ist dein Herzenszustand, deine Wanderlust auf dem Weg zum Himmel mit Gott, auf dem Weg mit Gott, auf dem Weg zu Gott? Ich wünsche dir viel Freude heute auf dem Weg mit Gott. Neue Freude, neue Kraft, neue Motivation, auch das Tempo vielleicht zu bestimmen. Das fällt mir gerade so ein. Ne? Ruhephasen sind in Ordnung, dynamische Phasen, man muss manchmal richtig Gas geben, das Tempo gut einteilen, die Kräfte. Vielleicht ist es für dich auch mal eine Ruhephase dran. Vielleicht jemand da, wo das passt. Muss nicht immer Power geben. Ruhephase. Dann kann Gott im Säuseln kommen, weil du es sonst gar nicht hörst. Achte, paar Spots nochmal, achte auf die gute Wegzehrung, auf den Proviant. Treffe gute Entscheidungen. Entscheide dich, Entscheidungen zu treffen. Such dir gute Wegbegleiter, die dich ermutigen, dich stärken, dich voranbringen. Wir haben so eine Männerwachstumsgruppe. Vor einem Jahr etwa waren so ein paar Männer zusammen, haben gesagt, wir wollen mal ein Vierteljahr Wegbegleiter füreinander sein. Ne, und Viertel begrenzt. Einfach mal hören, aufeinander erzählen und so. Und dann war das Vierteljahr vorbei und haben alle gesagt, ist irgendwie toll, gut, lass uns nochmal, okay, machen wir nochmal ein Vierteljahr. Ne? Und jetzt, dann war das wiederum, haben wir wieder verlängert und jetzt haben wir es einfach mal Open End. Ja. Wegbegleiter. Und natürlich auch, wo kannst du einem anderen ein Wegbegleiter sein, weil du auch ein Freund und Tröster bist. Und rechne mit Wundern. Realisten rechnen mit Wundern. Unser Zeugnis ist, Gottes Wege sind erstaunlich wunderbar. Und auch wenn das jetzt nicht der Abschlusssegen ist, denn wird der Raphael nachher sprechen, möchte ich dir trotzdem für deinen Weg schon so eine Art Reisesegen mitgeben, weil es heute um den Weg, um das Reisen, um das Laufen ging. Du wirst in Freude losziehen, heißt es im Jesaja-Brief. Du wirst in Freude losziehen und im Frieden geleitet werden. Oder in Frieden geleitet werden. Das ist eine Verheißung für dich ganz persönlich. Du wirst in Freude losziehen und in Frieden geleitet werden. Amen.